Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf. Und dieses Mal traf es mal wieder die Prominenz, und zwar habe ich eingeladen eine der bekanntesten Spieleforscherinnen des deutschsprachigen Raums, auf jeden Fall Österreichs, und zwar Nathalie Denk. Eine ganz faszinierende Gestalt, über die ich zufällig gestolpert bin, als ich blätterte in einem Band, der auch hier bei OKCOOL schon häufiger Thema war. Und zwar dieses Büchlein 50, jetzt habe ich den Titel. Ich habe mir ein neues Regal gekauft, natürlich stolz das Buch direkt eingeräumt. Ja, das sitzt da hinten. Also 50 Spiele, nein, Computerspiele, 50 zentrale Titel. So, so ist das Buch. Entschuldigung, es ist ein aufregender Tag, dazu gleich mehr. Computerspiele, 50 zentrale Titel, ein Buch, das rund 50 Autoren, Autorinnen zusammenführte, damit diese Texte schreiben über Spiele, die in ihren Augen erinnerungswürdig sind. Und zu ihnen gehörte auch Nathalie Denk. Sie schrieb in diesem Buch über Bejeweled, dieses Spiel, wo man mit der dicken Kröte auf bunte Kieselsteine schießt. Und ich fand das ganz faszinierend, dass ich sie angefragt hatte für eigentlich ein Interview, das dann erscheinen sollte in einer Reihe, die mittlerweile raus ist, in der ich ganz viele Autorinnen, Autoren über ihre Texte aus diesem Band befragt habe. Da sind 2 Podcasts sogar daraus entstanden, allesamt anhörbar im Steady-Katalog von OKCOOL. Also, wenn ihr eine kleine Mitgliedschaft abschließen wollt, na ja, herzlich willkommen. Ihr seid da gut aufgehoben und eure 5 Euro im Monat. Jedenfalls hat mir Nathalie Denk dann zurückgeschrieben und gesagt, oh, ist gerade schwierig für so ein Interview. Sie ist in der Karenzzeit. Sie ist in der Elternzeit, würde man hierzulande sagen wohl, und ist quasi gerade nicht in der Arbeit stehend. Also, um Gottes Willen, ist ja völlig falsch. Sie hat einen Job, aber sie arbeitet gerade nicht. Sie hat Pause, ne? Elternzeit eben. Und deswegen geht das nicht. Und da habe ich gesagt, ey, gar kein Problem. Ich würde dann einfach mal diese Podcast-Folge da mit den anderen Autorinnen und Autoren veröffentlichen. Und wir hören uns einfach mal bei OKCOOL trifft, sobald du Zeit hast. Und jetzt hatte sie Zeit und wir haben uns diese Zeit genommen, um zu sprechen über ihre Forschung. Und die geht in alle, oh, Entschuldigung, ich bin an mein Mikrofon gekommen. Und die geht in alle möglichen Richtungen. Ich glaube, der rote Faden, wenn man so wollte, der ihre Arbeit verbindet, ist die Beschäftigung mit Spielen, Spielkultur und Bildungsthemen. Es geht viel darum, wie man diese 3 Themenfelder zusammenbringen kann. Ein aktuelles Projekt, das sie viel beschäftigt, über das wir auch im Podcast sprechen werden, heißt beispielsweise Cos-Tech Play. Da geht es darum, Cosplay und die Kunst und das Handwerk dahinter an die Schulen Österreichs zu bringen. Hochfaszinierendes Forschungsprojekt. Darüber werden wir sprechen. Da bekommt ihr jetzt mal einen Eindruck, was sie so macht. Außerdem ist sie Leiterin des Zentrums, ich nenne einfach mal einen Titel, des Zentrums für angewandte Spieleforschung, das ebenfalls angesiedelt ist an derselben Uni, wo sie außerdem unterrichtet im Game Studies Studiengang. Und diese beiden Dinge, das Game Studies Studiengang und das Zentrum für angewandte Spieleforschung, ist wiederum verortet an der Universität für Weiterbildung Krems. Die hieß ursprünglich mal Donau-Universität, aber wurde umbenannt Universität für Weiterbildung Krems. Und jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich bin mir sicher, Nathalie wird sich diese Anmoderation anhören, sobald die Folge erschienen ist, und hoffen und bangen, dass ich alle notwendigen Informationen korrekt untergebracht habe. Und ich würde sagen, das ist ja wohl gelungen. So, also, das erstmal so viel dazu. Bevor wir hier reinstarten, möchte ich noch diesen Anlass würdigen, wie wir uns gehört haben, denn die Aufnahme fand statt, wir sprechen auch in der Folge nochmal drüber, die Aufnahme fand statt am Montag der Gamescom-Woche. Und das ist hochaufregend. Ehrlich gesagt, die Anmoderation, die ich hier gerade aufnehme, findet direkt nach unserem Interview statt, also nach unserem Gespräch ist es immer noch Montagabend. Morgen früh steige ich in den Zug Richtung Köln, um die Gamescom zu besuchen. Und das ist sehr aufregend, weil spannenderweise, wenn ihr das jetzt hört, ist die Gamescom quasi schon wieder vorbei. Diese Folge wird am Sonntag, am Ende der Gamescom-Woche erscheinen. Und ich bin so gespannt, wie es mir gehen wird zu diesem Zeitpunkt. Naja, jetzt ist noch alles frisch und im Saft und voller Aufregung und Nervosität. Auch, weil ich so ein tolles Gespräch mit Nathalie führen dürfte. Ich habe das wirklich sehr genossen. Es war übrigens ganz ja, wie ist das richtige Wort? Ganz charmant zum Anhören, denn Nathalie hat eines dieser Mikrofone, das wirklich ganz fantastisch ist und auch einige Umgebungsgeräusche mit aufnimmt. Nichts davon war störend. Ich wollte euch nur schon mal darauf vorbereiten, es wird so ein bisschen ein Hörbucherlebnis werden, das auf euch zurollt. Es gab zum Beispiel ein Geräusch, das war wohl mein Liebling in dieser Aufnahme. Das klang, also ich dachte die ganze Zeit, Nathalie trinkt während des Gesprächs an so einem Strohhalm aus einer Kakaotrinkpackung. Das war das Bild von meinen Augen. Es hatte so ein Geräusch nämlich, aber nicht unangenehm. Es war halt einfach da. Und ich wollte auch nicht unterbrechen bei ihren Ausführungen. Und dann aber stellte sich das Geräusch auch einmal ein, als sie gerade redete. Und dann dachte ich mir, das geht ja gar nicht. Und dann verstand ich, aha, das ist das Geräusch ihres Mausrädchens beim Scrollen. Das passiert ganz selten, wirklich nur 2-3 Mal in einer Stunde. Das ist voll verschmerzbar, ist mir nicht negativ aufgefallen. Ich wollte nur diesen Gedankengang mit euch teilen und diesen Moment der Erkenntnis, den ich dann während des Gesprächs hatte. Naja, so, also, das ist mein Gespräch, das auf euch wartet. Das hat mir ganz große Freude bereitet. Meine Unterhaltung mit Nathalie Denk, erfolgreiche Spieleforscherin und noch vieles mehr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, liebe Leute. Oh, und möchte noch einen letzten Hinweis dalassen. Jetzt ist ja die Gamescom-Woche vorbei. Nächste Woche am Sonntag findet dann eine Folge statt, wenn alles klappt, in der wir noch einmal die Gamescom würdigen, und zwar Lea Irion aus dem Orky Cool Team und ich. Da werden wir frei verfügbar für alle, so wie auch beim DCP es schon passiert ist, von unseren Abenteuern auf der Messe berichten. Wenn ihr also nicht in Köln gewesen sein hättet, wenn ihr nicht dort wart, könnt ihr den Podcast hören. So, Leute, ab geht's, los geht's, hier ist es. Ja, wenn dann alles klar ist, möchte ich mal beginnen mit etwas, was gerade zuerst mal in meinem Leben total bestimmtes Thema ist. Und weil es so bestimmt ist, habe ich mir gedacht, ich muss es eigentlich direkt zu Beginn hier mit reinbringen, weil ich muss drüber sprechen und du bist jetzt zufällig halt da. Deswegen musst du dir das anhören. Und zwar jetzt, und das ist fast schon ein Zeitraum-Paradigma, ich weiß es nicht, wenn wir jetzt sprechen, steht die Gamescom kurz bevor. Morgen fährt mein Zug, er steht quasi schon bereit im Hauptbahnhof. Wenn die Folge jetzt aber am Sonntag erscheint, ist die Messe quasi schon vorbei. Und das beschäftigt mich alles gerade ganz dolle. Und deswegen will ich das mal nutzen, um dich zu fragen. Du und die Gamescom, gibt's da eine gemeinsame Geschichte?
Tatsächlich, das ist so mein schwarzer Fleck sozusagen. Ach. Ich war noch nie auf der Gamescom.
Ach, wie kommt das denn?
Ja, das ist zu einer Zeit, das ist August. August haben wir Lehre normalerweise.
Ja.
Und ich bin ja immer stark auch in unseren Studiengängen involviert. Und das ist sich bis jetzt einfach nie ausgegangen. Also das ist immer, entweder war Urlaubszeit oder eben Studiengänge. Und genau, also das war dann irgendwie nie so ganz ein Thema, dass ich da wegfahren kann. Ich nehme es mir jedes Jahr vor. Aber ich bin, ja, im Endeffekt, irgendwann werde ich schon dort sein und dann werde ich davon profitieren, dass ich schon ganz, ganz viel davon gehört habe.
Was ist es denn so aus der Ferne quasi, was dich so an dieser Veranstaltung reizt, dass du dann zumindest sagst, oder? Schade, dass ich es bisher nicht geschafft habe, aber ich würde denn gerne. Was sind
ja,
denn da so die
es
Dinge?
Ist schon, also ich verfolge das ja dann schon immer auf Social Media und so weiter, und ich merke halt immer, manchmal, dadurch, dass ich dann meistens nicht dabei bin, vergeht dann, und dann meistens auch was zu tun habe, ist es irgendwie so, wow, okay, jetzt ist die Gamescom, und das sehe ich dann eher so auf Social Media, dass Leute dann posten und was auch immer, und dann kriegst du natürlich ziemlich FOMO.
Ah, also, sehr gut, ja.
Wobei ich natürlich auch schon mit Leuten gesprochen habe, die sagen, okay, ja, muss man ja gar nicht unbedingt hin, gibt's andere schöne Veranstaltungen, und ich bin auch ein relativer Fan von kleineren Gaming-Messen und so weiter, ja, also das Button-Festival in Graz ist großartig, auch die Game City in Wien, wo ich natürlich jedes Jahr bin. Also von dem her, es muss nicht unbedingt das Riesending sein, aber natürlich, weil es das Riesending ist, würde ich gerne dort sein einmal, natürlich. Und einfach einmal den Spirits ein bisschen einsaugen, ja, und ja, mal schauen, eher so, ja, mal schauen, wie es ist, damit ich dann auch mitreden kann. Ja, aber leider, ja, kann ich jetzt nicht, auch heuer nicht mitreden. Nicht
was,
großartig.
Was müsste denn, wenn wir dieses Gedankenspiel mal spielen, auf der Gamescom als Programmpunkt stehen? Oder welches Spiel müsste denn, sagen wir mal, anspielbar irgendwo rumstehen mit der Garantie, okay, du, Nathalie Denk, kriegst ja auf jeden Fall einen Slot zum Spielen. Was müsste das sein, dass du sagst, okay, ne, Lehre hier und da, ja, mach mal einen schönen Kranktag, ich fahr mal hoch nach Köln und guck mir das an.
Also ich muss sagen, Ich habe mich noch nie angestellt, irgendwo ein Spiel zu spielen. Und egal wie super toll das ist, ich würde es nicht machen. Weil ich möchte ein Spiel dann genießen, wenn ich dazu komme, daheim spielen. Von mir aus schaue ich mal Sachen an, YouTube-Clips oder was auch immer dazu. Aber ich möchte, das ist dieses kurze Anspielen, das ist
okay.
Nichts für mich.
Gedankenexperiment, also, können wir anpassen, wenn es ein privater Vorführraum wäre, den Sie dir anbieten würden, gäbe es da was?
Also einen privaten, wo ich so lange spielen könnte, wie
komplett.
Ich möchte. Gute Frage.
Oh, ich bin so gespannt.
Also, ich habe vor Ewigkeiten Vampire Masquerade gespielt. Das ist ein Rollenspiel, ja?
Ja.
Und da war dann immer wieder davon die Rede, dass ein neues Spiel rauskommt. Wahrscheinlich mittlerweile überhaupt nicht. Es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich nachschaut, aber ich glaube, es war noch am Plan.
Ich glaube, es ist auch noch nicht erschienen. Da gibt es
ja,
Probleme
ist nicht
in der Entwicklung.
Erschienen. Ja, ja, und das ist ja schon so lange her, der erste Teil. Und das ist halt so ein bisschen Nostalgie. Also da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, das würde ich gern spielen, egal wie es dann ist. Also sowas in die Richtung.
Oh, spannend.
Ansonsten bin ich ein großer Fan von Indie-Games.
Mhm.
Und da lasse ich mich eigentlich immer ganz gerne überraschen, was so rauskommt. Genau, aber ja. Ja.
Ich habe gerade mal nachgesehen, Vampire the Masquerade Bloodlines meinst du wohl? Das ist 2004 erschienen, laut schneller fliegende Handrecherche. Jetzt bin ich natürlich neugierig, mal zu fragen. Ich habe ja hier so ein Gerüst vorbereitet an ganzen Dingen, die ich über dich erfahren konnte hier in der Vorbereitung. Und jetzt frage ich mich, weil es geht gar nicht so klar aus meinem eigenen Gerüst hervor, das ich so entworfen habe. Wo warst du denn im Leben 2004?
2004, okay. 2000, ich muss mal kurz überlegen. 2002 habe ich maturiert.
Oh, das ist 20 Jahre her.
Ja, ja, ich
das
bin nicht
abgefahren.
Mehr ganz so jung.
Nein, um Gottes Willen. Nein, so meine ich das nicht. Es war alles im Sinne von Tempus Fugit, um Gottes Willen, wie schnell das rumgeht.
Nein, es ist ein Wahnsinn, ja. Und dann, nach meiner Matura, habe ich ein Jahr auf Pfusch quasi studiert, sage ich
Pfusch,
immer.
Sehr gut.
Weil ich mir damals eingebildet, ich studiere Kunstgeschichte, was letztendlich nicht so ganz mein Ding war. Ich wollte irgendwas Kreatives machen und dann bin ich nicht auf die Angewandte reingekommen, weil das natürlich sehr schwierig ist, da reinzukommen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache Kunstgeschichte, weil das hat ja irgendwas mit Kunst zu tun. Und das war nicht so ganz mein Ding. Und dann, genau 2004, war ich auf der Grafischen. Ja. Ich habe dann auf der Grafischen Multimedia Design 2 Jahre ein Kolleg gemacht. Und da war ich noch 2004, ja, da, aber in Wien, genau.
Spannend.
Und hab dann tatsächlich diese kreative Ausbildung gemacht. Sozusagen.
Das ist ja ganz spannend, weil wenn man mal guckt in der offiziellen Chronologie, die auch du,
steht
ne?
nicht, dass ich Mediendesigner bin.
Exakt, und das ist ja hochinteressant, weil der erste offizielle Punkt, den man da findet, ist Universität Wien Bildungswissenschaft.
Ja,
und
das
ist natürlich ne, im Einklang mit allem, was dann später kommen wird, wie ein roter Faden zieht sich der dann durch. Aber es ist ja hochinteressant, sage ich mal, dass hier gerade noch mit Geheimschrift was Neues freigelegt wurde.
Ja, wirklich, das ist nämlich gar nicht so oft, das wird nicht so oft angesprochen. Das stimmt, ja.
Und jetzt
Das war damals so, ich wollte unbedingt gerne, ich war immer sehr, sehr, sagen wir mal, sehr gerne kreativ. Und das war dann eine gute Entscheidung, dass ich es gemacht habe. Aber dann war halt die Überlegung, arbeite ich jetzt im Grafikbüro oder so, oder Grafikstudio und so, sowas habe ich halt dann eh schon im Praktika zumindest gemacht. Und da war es aber dann doch nicht so ganz. Also da dachte ich mir, ich mag das lieber als Hobby belassen. So unter Druck dann irgendwie. Ja, es wäre schon gegangen, aber es war dann irgendwie dann immer so im Hinterkopf, da gehe ich doch noch studieren. Und ich wollte eigentlich nie, also nicht nie, aber mein Papa ist Lehrer. Und dann war das, meine beiden Eltern sind Pädagoginnen, also Sozialpädagogin ist meine Mama. Und dann war das immer so, nein, ich mache nicht Pädagogik. Na, das kann ich ja nicht machen. Das meine Eltern machen das in die Richtung. Und ja, und dann haben wir gedacht, ich studiere Bildungswissenschaften, weil da gibt's Medienpädagogik. Und habe dann wegen Medienpädagogik Bildungswissenschaften studiert. Und das war eine super gute Entscheidung.
Oh, spannend.
Und das hat natürlich dann auch wieder gut zu der Mediendesign-Ausbildung gepasst.
Ja. Das ist ja hochspannend. Diese Zeit, in der du, wie du selber gesagt hast, erst auf Pfusch studiert hast und dann Grafik und dies und das. hast. Ist das eine Zeit, die du so zurückblickend einordnen würdest als, okay, das war auch mal angenehm, in verschiedene Richtungen zu gucken und zu schauen, was gibt's da so? Ja. Oder, auch das ist ja was, was manche Gäste hier in ihren Biografien auch schon erzählt haben, zu ähnlichen Stationen. Es war orientierungslos, es war unangenehm, ich wusste nicht, wohin mit mir. Wo würdest du dich da einordnen?
Es war gut.
Ja.
Also ich finde im Nachhinein gesehen, was für mich sehr gut, dass ich nicht irgendwie gleich nach der Matura so, ich möchte das und das machen und dann werde ich das und das. Ja, ich habe auch relativ lang gebraucht für das Studium dann auch noch und ich habe mir gut Zeit gelassen. Ich habe dazwischen irgendwann einen Break gemacht, war ein halbes Jahr, bin ich um die halbe Welt gereist. Mhm. Also ich finde auch im Nachhinein das auch wahnsinnig wichtig, dass man in unterschiedliche Sachen reinschnuppert. Und ich glaube halt auch, dass so unser Bildungssystem halt leider immer mehr also diesen Druck auch jungen Leuten gibt. Man muss halt schnell eine Ausbildung machen, sich schnell entscheiden und so weiter. Und das gepaart mit einer Berufsorientierung in der Schule, die halt auch nicht unbedingt immer, also ich spreche jetzt nicht für alle Schulen, aber von manchen Schulen weiß ich halt, dass da nicht viel getan wird. Ist halt schlecht, ja. Und die jungen Leute glauben halt oft, sie machen halt ein Studium und dann sind sie, oder es ist eine Ausbildung und dann sind sie ihr restliches Lebens, machen sie diesen Beruf und eigentlich, so wie ich habe mich auch selber erfunden. Also man muss halt quasi einfach, also die Skills, die man hat, dann zusammenpacken und dann wird das ein eigener Beruf, der im Endeffekt, sehr einzigartig sein kann. Ja, also man muss jetzt nicht unbedingt dann nur so eine sehr straighte Laufbahn haben in die Richtung.
Was du sagst, bringt mein Herz auf eine ganz angenehme Art zum Schwingen, weil das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich bin ja jetzt heute als freier Journalist unterwegs, habe aber mal studiert klassische Archäologie. Das war mein großes Leidenschaftsstudium. Das habe ich auch richtig gern, auch lang gemacht. In Heidelberg und in Rom habe ich studiert und ich habe drumherum auch immer die Nebenfächer so ein bisschen durchrotiert. Und eigentlich hat der Bachelor schreiend sich das angeguckt und gesagt, hör auf, dafür ist das Studium nicht gemacht. Du musst zwei Fächer wählen und dann ab geht's in den Arbeitsmarkt. Aber ich wollte das nicht und habe diese Nebenfächer immer gewechselt. Ich habe Kunstgeschichte gemacht und alte Geschichte und Soziologie. Also ich habe studiert, als gäbe es noch einen Magister im Grunde. So komplett mit Freikombi. Und das war ein Problem dann später, als es zum Ende des Studiums ging. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich finde das so unangenehm mit anzusehen, wie das so ein Schulsystem bekommen hat und die Menschen so durchschleust durch diese Zeit, die ja so wichtig sein kann.
Ja, genau, ja. Und auch diese Wahlfreiheit ist eigentlich auch wichtig. Also das war bei uns beim Bildungswissenschaftsstudium, also ich habe das Magisterstudium damals noch gemacht, das war kurz vor dieser Umstellung und hatte wirklich ganz, ganz viele ECTS oder Übungseinheiten, das damals noch geheißen, glaube ich, Wahlfächer. Und habe Cultural Studies, ganz, ganz viele Cultural Studies Fächer belegt, die dann in sich wieder sehr unterschiedlich waren. Also und das war natürlich dann auch super, super spannend, dass man sich das dann auch so ein bisschen zusammenstückeln hat können. Ja.
Ja. Jetzt hast du selber schon gesagt, so Bildungswissenschaften, da ist dann auch Medienpädagogik mit drin, das sind so große und breite Fächer. Wann hat denn angefangen, auch im Hinblick auf das, was du gerade eben noch gesagt hast, mit all diesen anderen Dingen, die du noch auf dem Weg erkundet hast, wann kam denn so allmählich mal konkret Land in Sicht im Sinne von, okay, in die Richtung könnte ich, glaube ich, gehen. Weil es schloss sich ja dann anschließend an dieser Master in den Game Studies, wie ich nachlesen konnte. Mhm. Aber der Weg dazwischen, wie sah das aus? Wie hat sich dieser Gedanke geformt, okay, ich gebe jetzt meiner eigenen Karriere oder meiner Laufbahn so einen Swing in diese Richtung?
Ja, also ich habe grundsätzlich bin ich ja schon wirklich ganz, ganz lange seit meiner Kindheit leidenschaftliche Spielerin, also Gamerin sozusagen. Mhm. Und da war das dann schon irgendwie immer präsent. Also, dass es Spiele gibt, dass ich gerne spiele, mich gerne mit dem Medium auseinandersetze. Dass ich jetzt wirklich direkt ins Game Development gehe, war nicht so groß das Thema. Aber im Bildungswissenschaftsstudium habe ich mich natürlich dann gleich auf die wenigen, damals gab es nicht wahnsinnig viel, aber die wenigen, die es gegeben hat, Seminare dann gestürzt, wo Computerspiele behandelt worden sind.
Wenn ich kurz da reinrutschen darf mit einer Zwischenfrage, weil die passt da gerade so wunderbar. Mhm. Ich durfte jetzt schon lernen, deine beiden Eltern kommen aus der Welt der Bildung, ne? Pädagogin. Und also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie die, wenn die dann wohl auch etwas noch jetzt älteren Semesters sind, auf dieses Medium geschaut haben. Mit anderen Worten, was ich hier versuche, so umständlich zu fragen ist, war das ein Haushalt, in dem Spiele auch herzlich willkommen und überall aufgebahrt waren? Oder musstest du nachts um zwei dich einloggen, sag ich mal?
Nein, also ich sag, also es ist, ich bin immer wieder meinen Eltern so dankbar, ja, dass sie das wirklich, also dass sie mich irgendwie auch an das Medium herangeführt haben. Mhm. Ist nicht so, dass meine beiden Eltern dann die vollen Gamer waren oder was auch immer, sondern sie haben das einfach, also ich habe damals die NES zum Beispiel bekommen, ja?
Oh ja.
Und meine Schwester und ich haben das so gerne, so leidenschaftlich gespielt im, ich glaube, Volksschulalter oder so, ja. Das ist ja schon eine Zeit lang her, aber das war einfach wunderbar. Und später, also gar nicht so viel später, ich kann es jetzt gar nicht so einordnen, wann das genau war, aber dann wir hatten schon relativ früh einen PC im Haus. Und dann gab es natürlich diese ganzen alten DOS-Games und dann haben wir quasi irgendwie so ein bisschen gemeinsam erkundet, ja, also meine Eltern und wir, also so einfach mal überhaupt einmal das PC erkundet und dann natürlich auch gespielt und das Gorillaspiel mit den Bananenwerfen und ich liebe es nach wie vor, also nostalgisch werde ich da gleich und dann bisschen später hat dann auch mein Papa vor allen Dingen, hat sich dann oft mit mir hingesetzt, er ist auch Informatiklehrer und hat mit mir dann einfach ein bisschen Visual Basic programmiert. Oh. Und dann habe ich quasi, ich glaube, ich war 12 oder 11 oder sowas in die Richtung, da habe ich so ein kleines Spiel schon programmiert.
Ach Quatsch.
Wo man quasi, es ist auf irgendeiner Diskette, ich will das die ganze Zeit schon mal irgendwie wieder zum Laufen bringen, aber es war im Endeffekt, bevor es Tamagotchis gegeben hat, war es im Endeffekt so ein kleines Küken, das man füttern hat müssen, damit es glücklich ist, so in die Richtung. Ja, natürlich alles sehr linear programmiert, aber ich war schon sehr stolz. Und dann gab es auch noch so Text-Adventures, habe ich auch gemacht. So,
wow!
Mit so, ja, genau. Das ist alles schon recht früh. Und das war halt eben dank meiner Eltern, die halt mich da so sehr unterstützt haben an Interessen. Und ganz früh habe ich auch gespielt, das war die schwarze Augen-Computerspiele. Das war auch für mich so, ich habe das so geliebt, die Rollenspiele. Also das war halt einfach, ich bin da versunken. Und im Nachhinein war das auch total interessant, weil ich habe dann auch so Geschichten rundherum geschrieben, also so Geschichten, das wissen auch nicht viele, also dass ich mir irgendwie dann quasi so ein bisschen weiter, die Welt ein bisschen weiter gesponnen habe und so weiter, also das war irgendwie für mich so ein ganz, ganz, ganz wichtiges Medium, wichtige Spiele quasi im Aufwachsen,
ist,
ja.
Das ist ja eine Biografie bis hierhin, wo man eigentlich ja auch hätte sagen können, okay, statt zur Uni führt der Weg quasi jetzt direkt in die Spielebranche, dass du dann sagst, weil es gibt ja einige dieser Biografien, die so ähnlich beginnen. Hast du dich jemals gefragt, okay, warum war es dir offenbar wichtig, das dann lieber auf die Uni erstmal zu verlagern?
Ja, das ist manchmal frage ich mich da schon ein bisschen, warum ich eigentlich nicht damals schon auf die Idee gekommen bin. Also ich hätte ja auch statt der Grafischen hätte ich auch gleich einmal was machen können, was in Richtung Game Development gegangen ist. Eben nicht. Ich weiß nicht, ich will es nicht so pauschal sagen. Es könnte schon sein, dass es ein bisschen vielleicht habe ich es mir doch nicht so zugetraut, was eigentlich lächerlich ist, ja, weil als Frau bist du halt nicht immer sofort ins Game Development gegangen. Ja. Also im Nachhinein gesehen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen mitgeschwungen hat, eher unbewusst, dass das auch zum Beispiel im Studium, also ganz viele männliche, also viele, ein paar sehr gute männliche Freunde haben auch Informatik studiert. Und da war das für mich immer so, ja, voll spannend, aber das kann ich ja nicht, ja. Und sicher hätte ich es können. Also, 100% im Nachhinein, ja. Zumindest bestimmte Sparten, ob es mir dann so Spaß macht, das weiß ich gar nicht. Aber, ich glaube schon, dass es ein bisschen mitgeschwungen hat. Aber letztendlich bin ich total froh, dass ich da bin, wo ich bin.
Ja.
Also war auch die richtige Entscheidung, nicht ins klassische Game Development zu gehen, für mich, ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht, welche, ja. Logisch wäre es schon gewesen, eigentlich. Genau.
Spannend. Also das heißt dann stattdessen dann eher so dieser diffuse Gedanke von, okay, kreativ soll es werden.
Ja, genau. Kreativ soll es werden. Das war immer schon so das Ding. Genau. Und dann eben auf Game Studies bin ich eben dann sehr stark gekommen, um wieder den Bogen dazu machen. Bin ich halt eben im Bildungswissenschaftsstudium, gab es dann eben vereinzelt Seminare, unter anderem dann von Konstantin Mitgutsch und der Sabrina Schrammel. Und die hatten ein Seminar, wo wirklich der Besuch von der Fachkonferenz Frog Future and Reality of Gaming, die ich jetzt fast jedes Jahr organisiere, im Rahmen der Game City. Und da war das eben Teil des Seminars oder eigentlich der Hauptteil des Seminars, zu dieser Konferenz zu gehen. Und es war 2008, glaube ich. Krass. Oder ich glaube 2008. Und das war das, ich glaube, das zweite Mal, das erste Mal war die Frog ganz klein. Ich weiß nicht, ich glaube, das zweite Mal, wo die Frog stattgefunden hat. Damals aber schon sehr groß, wirklich ganz tolle Leute, Speaker dort. Da habe ich quasi gemerkt, okay, ich muss irgendwas in diese Richtung machen. Es ist so super, super spannend. Und da habe ich mich halt so richtig zu Hause gefühlt und wohlgefühlt. Also da war zum Beispiel James Paul G war da, Gonzalo Frasca und man ist die Leute, die man halt dann früher so mehr, also als junge Studentin dann mehr von Papers oder so kennt, die sind dann greifbar geworden und teilweise sind wir dann auch was trinken gegangen mit Gonzalo danach. Da war ich dann so stolz und dachte, ja, voll cool, ja, das sind wo ich die Papers lese, da sitzen wir jetzt auf einem Tisch, ja. Und dann ist das alles auch so greifbar. Geworden, ja, und ich war einfach ganz, ganz fasziniert. Also, das war schon ziemlich cool, ja. Also, da war sicher so ein bisschen so die Entscheidung da. Und dann habe ich mich ja im Rahmen vom Bildungswissenschaftsstudium dann auch in der Diplomarbeit mit Spielen auseinandergesetzt. Da ging es um Paideia und Ludus im Computerspiel. Und von dem her war es für mich dann so ein bisschen klar, aber es war halt damals, wie ich dann so zum Job suchen gekommen bin, ja, finde mal an, irgendwie einen Job, wo es wirklich, wo es Medienpädagoginnen, die spezialisiert sind auf Computerspiele, irgendwie gefragt sind. Aber ich hatte zumindest so Glück, dass ich dann bei ABZ Austria, wenn ich einfach schon so weiter erzählen kann, ich weiß nicht, ob das jetzt
Bitte, ich melde mich, ich höre ganz begeistert zu.
Ja, genau, wenn es schon so um die Biografie geht, genau. Und bei ABZ Austria, das war so mein erster großer Job, würde ich jetzt mal sagen, nach dem Studium, das Arbeitsbildung Zukunft für Frauen in Österreich. Und die haben tatsächlich eine Medienpädagogin gesucht, die sich mit Spielen auskennt. Und da war mein erster Job, ein Alternate Reality Game zu entwickeln, zu entwerfen für bildungsbenachteiligte junge Frauen, um sie eben da eben für ein Bildungsprogramm zu motivieren. Und bin dann auch sofort genommen worden.
zu dem Projekt, da habe ich hier fast eine ganze Seite mir aufgeschrieben. Dazu kommen wir auch noch, wenn die Zeit hergibt. Vorher nochmal zu diesem Beginn des Studiums an der, übrigens für die Leute da draußen auch, wir haben jetzt einen Schauplatzwechsel quasi. Während die Bildungswissenschaft noch an der Uni Wien stattgefunden haben, sind wir jetzt, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich habe vorher extra nochmal nachgesehen, an der Donau-Uni Krems.
Tja, nein.
Nein, Krems.
Nein, Krems ist richtig.
Mein
das
Gott,
Problem
mach
ist.
So Spielereien mit mir. Es ist nach 18 Uhr, mein armes Herz.
Nein, du hast es ganz richtig ausgesprochen, Krems. Aber wir heißen nicht mehr Donau-Uni. Offiziell ist es jetzt die Universität für Weiterbildung.
Ach, guck mal, da kann ich dich direkt mal einführen in meine Gedanken. Ich habe das gesehen, aber dachte mir, also der Name klingt irgendwie komisch, ehrlich gesagt, aber im Wappen ist immer noch Donau-Uni.
Ja, es Krems. Ist für die, ja, für
und
die
hab ich mir das so
maximale Verwirrung ist es so.
Okay, also gut, jetzt haben wir beide mal gehört, sehr gut. Und was ich fragen will, also ich habe mir natürlich heute mal angeguckt, was die Webseite und der ganze Studiengang so anbietet und mein Gott, ich bin wahnsinnig beeindruckt. Also 5 Lehrende, wenn ich richtig gezählt habe, im Stammteam mit dir eingeschlossen, dazu ein Dutzend, also vielleicht sogar über ein Dutzend externe Lehrende, die auch noch dazukommen. Ich habe mir das Kursangebot angeguckt, das ist ja wahnsinnig viel, was da angeboten wird. Jetzt frage ich mich, 2008, 2009 so herum, als du in diesen Studiengang reingekommen bist, der muss doch da noch anders ausgesehen haben, oder?
Genau,
das ist ja
also
wahnsinnig früh.
Tatsächlich war das 2012. habe ich angefangen. Ja. Genau, also ich habe da eben bei Arbeitszeit außerhalb gearbeitet und dann eben später bin ich dann eher dann, genau, dann.
Aber immer noch früh, richtig früh.
Ja, genau. Und den Game Studies bei uns an der Uni gibt's schon tatsächlich seit 2006. Boah, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil das war damals wirklich auch der erste Masterlehrgang beziehungsweise überhaupt das erste akademische Studium für Game Studies in Europa.
Da war in Deutschland noch lang nichts los, das habe ich mittlerweile auch gelernt. Mit Game Studies hat es da noch gedauert, du.
Genau, ja. Also, und natürlich hat das Studium damals anders ausgesehen.
Ja.
Wobei wir eigentlich eine große Umstellung jetzt hatten vor 2 Jahren. 2 Curriculum ist vor 2 Jahren fertig geworden. 2004 hat dieser neue modulare neue Programm quasi, so wie es jetzt auf der Webseite ist, gestartet. Und früher gab es, es ist ja auch egal, was jetzt genau früher ist, aber es war im Endeffekt der Masterlehrgang 90 ECTS, 120 ECTS im Bologna-System eingegliedert und so weiter. Also auch viele Vorteile dadurch, durch diese Umgliederung. Und es gab eben auch früher unterschiedliche Masterstudiengänge, also auch Medienspielpädagogik oder handlungsorientierte Medienpädagogik. Und jetzt ist eigentlich alles unter Game Studies gefasst, wobei man unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann, was letztendlich auch ein bisschen mehr die Realität widerspiegelt, was in der Spieleforschung eigentlich passiert, dass man natürlich zum Beispiel als Pädagogin Game Studies studiert und dann einen pädagogischen Schwerpunkt setzt mit unserem Game-Based Education Programm. Ja. Was war nochmal die Frage?
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt, weil ich selber nicht mehr sicher war, wie wir hingekommen sind. Aber kein Problem. Und zwar folgendes, was mich interessieren würde, also erstmal super für die Einordnung, jetzt habe ich das auch nochmal vor Augen, was mich interessieren würde, wie sah denn dann so Anfang der 2010er so ein Lehrplan, also oder beziehungsweise dein Uniplan dann aus? Also mit anderen Worten, ich kann mir kaum vorstellen und ich kratze mich gerade wie in so einem Zeichentrickfilm wirklich gerade am Hinterkopf, weil ich es mir nicht vorstellen kann, wie zu dieser Zeit so früh an einer Uni Unterrichtsthemen zu Game Studies ausgesehen haben. Weißt du da noch irgendwas?
Ja, ich hoffe. Ein bisschen was ist hängen geblieben. Tatsächlich, also wir hatten zum Beispiel 2 Fächer Play-Centered Game Design, Persuasive Game Design, die wir aber wirklich lange hatten, im theoretischen eben Game Design sehr stark behandelt worden ist. Das ist aber jetzt auch nicht so viel Unterschied, so ein Riesenunterschied ist es jetzt gar nicht so. Wir haben jetzt diesen ganzen Game Design CP, wo natürlich das alles ganz ganz anders und größer stattfindet. Aber natürlich haben wir damals also schon sehr gut so einen guten Grundstock auch bekommen, was man auch natürlich braucht in einem Game Studies Studium. Dann von meinem Kollegen Nikolaus König, der jetzt auch das Zentrum leitet während meiner Karenz, Spiele-Theorie, wo es im Endeffekt von historischen Schiller und Calloir und Spielbegriffen weg hin zu überhaupt Spiel als Medium zu verstehen geht. Ja. Aber das auch damals eigentlich auf einem Niveau, man sagen, natürlich nimmt man immer heute neuer. Also es hat sich entwickelt, diese Lehrveranstaltungen, aber im Kern sind die Themen noch immer präsent. Also das sind ja auch jetzt Sachen, die einfach dann wichtig sind für ein Game Studies Studium. Das, was wir auch hatten, ich glaube, damals auch schon, Alternate Reality Games als eigenen Kurs.
Ja, krass.
Ist jetzt kein eigener Kurs mehr, aber das hat sich auch lange hingezogen, dass das eben wirklich so als eigenes, sehr spezielles Genre als Kurs behandelt worden ist. Und wir hatten immer schon gutes Netzwerk, auch internationale Vortragende. Und das der Unterschied zu heuer ist eigentlich, oder heutzutage kommen die Stars dann gar nicht mehr so oft an die Uni, weil es online gibt. Ach, jetzt ja, haben wir halt natürlich die dann oft online dazu geschaltet. Aber gut, erinnern kann ich mich noch zum Beispiel an Scott Osterwell, der war dann auch bei uns an der Uni nicht nur einmal und hat dann auch ein zweitägiges Seminar gemacht, oder der Jonas Linderoth und so weiter. Also es ist immer, wir haben immer Leute eingeladen. Andrea Phillips war bei uns. Also ich sage jetzt ja schon ein bisschen wir, weil das ist dann so nahtlos als Team, ja, bin ich dann irgendwie reingewachsen. Ich weiß dann gar nicht mehr, ob das damals noch als Studentin oder als Teammitglied war. Aber genau, also die Clara Fernandez-Vara war auch da. Also das ist wirklich dann so, so schön, dann, dass man dann auch wirklich dann die internationalen Vortragenden auch dabei hatten. Aber natürlich sind wir in Österreich oder auch in Europa ja auch gut aufgestellt.
Ja. Und, apropos an die Uni kommen, auch eine Sache, die ich gesehen habe, da bin ich ganz kurz von meinem Stuhl gefallen, aber gleichzeitig wusste ich auch nicht, ob das einfach normal so ist. Und zwar kostet der Game Master einen Eintrittspreis. Ich habe gesehen, als Kosten wird da angegeben 12.000 Euro. Und da habe ich das umgerechnet mal. Die Regelstudienzeit, die angegeben wird, sind 8 Semester. Und das war die größte Aufgabe in der Vorbereitung, weil Mathematik immer schwierig. Wenn es korrekt ist, dann sind das 250 Euro im Monat, wenn man in der Regelstudienzeit bleibt. Mhm. Und da wollte ich erstmal dich fragen, war das bei dir auch schon so, dass du so eine Summe zahlen musstest, um das zu studieren?
Ja, also es war günstiger früher. Also früher waren die 90er CTS-Master waren 7.200. Also jetzt haben wir äquivalent halt eben auch anziehen müssen mit den ECTS-Preisen. So damals, als ich noch jünger war und weniger verdient habe, auch nicht Vollzeit gearbeitet habe, war es schon viel für mich. Aber es war ein sehr gutes, also man kann die Hälfte von der Steuer absetzen, was natürlich schon mal wieder den Preis, jetzt kannst du wieder rechnen.
Ja, unmöglich.
geringer macht. Das ist natürlich auch immer ein gutes Argument und es hat natürlich jeden Cent, das hat sich da gelohnt. Die Uni Krems ist einfach anders aufgestellt. Wir sind eine öffentliche Universität, aber es ist fokussiert auf Weiterbildungen, auf berufstätige Personen, die Weiterbildungen haben, ist auch anders gefördert. Also wir haben nicht so eben das, wir müssen Studienbeiträge einheben, sonst können wir diese Studiengänge nicht anbieten. Mhm. Es geht nicht anders. Wobei wir, also unsere Studiengänge am Department sind eigentlich eh noch die günstigeren, sage ich jetzt mal.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber letztendlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass es günstiger ist, dass es auch mehr Förderungen gibt. Also es gibt Förderungen,
ja,
Gott
ich,
sei
ja.
Dank.
Ja.
Ja. Sie sind eh auf der Webseite verlinkt. Aber was wir halt immer wieder hören, dass die Leute natürlich trotzdem super zufrieden sind. Dadurch, dass es was kostet, sind es eben natürlich auch sehr kleine. Also man kann es absolut nicht vergleichen mit einem großen Uni-Wien-Studium oder so. Ja. Also es sind wirklich sehr familiäre, kleinere Gruppen. Also ich glaube bei mir damals, wir waren, ich schätze mal, 11, 12 Leute.
Ja,
und es ist nach wie vor auch so sehr überschaubar. Die studieren hat natürlich dann jetzt ja Pro und Contra, ja. Also es ist
Ich habe auch gesehen, also die Bedingungen da, ne, also man eine 2-jährige qualifizierte Berufserfahrung wird vorausgesetzt, um das machen zu können. Man muss sich bewerben dann nochmal und auch erklären, warum man da jetzt studieren möchte und auch genau das.
Mhm.
Zum einen bin ich da auch ganz bei dir und denke mir, auch dieses Geld, das kommt ja auch dann bei euch an, das steigert im Idealfall die Qualität der Lehre, das gibt euch auch nochmal Spielraum an der Uni selbst, das ist eigentlich was ja total Gutes. Zum anderen aber, und du siehst das Problem sicherlich auch, schränkt man damit ja auf eine Weise trotz der Fördermittel den Personenkreis ein, der Zugang bekommt zu diesem Studiengang.
Ja, natürlich.
Und wie beobachtest du das auch? Also, dass dann so eine ganz bestimmte Gruppe natürlich dann an Menschen wahrscheinlich eher in diesen Studiengang reinkommt als andere?
Man würde jetzt vielleicht glauben, dass nur Leute studieren, die von einem gewissen die sich das jetzt wirklich, wirklich leisten kann.
Ja.
Also so ist es eigentlich nicht. Also wir haben wirklich sehr diverse Studiengruppen. Und man hat natürlich also Leute, die Game Studies studieren, das sind jetzt eher weniger die reichen Schnösel, sage ich jetzt mal so ganz blöd.
Ah ja, das ist interessant,
Also es sind eher Leute, ich will jetzt nichts suggerieren, aber so wie du und ich.
Also Leute.
Coole Leute, ja, genau, ja. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Gruppen.
Ja.
Also wir haben auch immer wieder Pädagoginnen eben auch, also die dann leider oft auch wirklich den letzten Cent umdrehen müssen, ja, also, weil die Lehrerinnen ja auch nicht die Bombengehälter haben, aber sie sich das einfach leisten möchten, um weiterzukommen. Dann haben wir auch aus unterschiedlichsten Studienrichtungen, also gerade weil Game Studies ja super passt zu jeglichen, also Bachelorstudium ist ja vorausgesetzt für den Master. Und da passt es ja zu sehr, sehr unterschiedlichen Studienrichtungen, wobei sehr viele aus geistes- und kulturwissenschaftlichen Bereich kommen. Ja. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein eigener Schlag, was super ist. Ja, aber auch nicht nur, also es ist sehr unterschiedlich. Dann gibt's natürlich auch Personen, die das finanziert bekommen von den ArbeitgeberInnen. Das ist natürlich der Idealfall. Man sagt, okay, das wird dann als berufsbegleitende Weiterbildung angerechnet. Das ist ja auch das Besondere, dass es berufsbegleitend ist. Es ist ja auch nicht kein Vollzeitstudium, dass man da jetzt dann jeden Tag da irgendwo sitzt, sondern es ist immer geblockt. Und dann gibt es eine Online-Phase und beziehungsweise halt dann macht man die... jetzt habe ich meinen... Ist
gerade Wally vorbeigefahren.
Hörst du? Mein Stehschreibtisch.
Ach du liebe Zeit, ist ja wie ein Hörbuch hier, ey.
Ich stehe nämlich immer beim Computer.
Ich rede ja erschrocken. Ich dachte erst, mein Kater fährt mit so einem Saugroboter hier vorbei. Aber okay.
Ja, lustig, auch gut zu wissen, dass man das so laut hört.
Ja.
Also bin ich jetzt eher unabsichtlich angekommen. Ja.
Kein Problem.
Genau.
Jetzt haben wir beide den Faden verloren, glaube ich, ne?
Na sicher, ja.
Ja, sehr gut.
Danke, aber, Schreibtisch.
Ja, das ist doch kein Problem. Ich kann dir direkt einen neuen Faden da noch mit reinlegen. Mhm. Der berührt aber auch das, was du gerade gesagt hast. Und zwar, das macht das Ganze jetzt nochmal auf einer größeren Ebene auf. Und das ist jetzt eines der Themen, ich kann mir vorstellen, da will man gar nicht so oft drüber nachdenken. Vielleicht aber täusche ich mich auch, aber ich muss fragen, weil es liegt auf der Hand so ein bisschen für mich, sich diese Frage zu stellen, als jemand, der selber aus den Kulturwissenschaften kommt und immer wieder beobachten musste, wie der eigene Studiengang bedroht ist von Einsparungen der übergeordneten Uni. Und da, wo ihr jetzt und wo du ja auch arbeitest in dieser Welt, das wirkt von außen sowohl wahnsinnig prestigeträchtig und du hast ja auch selber gesagt, gut vernetzt, da studieren Leute auch richtig gerne, da kommen auch viele Leute zusammen, um zu unterrichten, die was auf dem Kasten haben, und obendrauf noch zahlen die Leute ja auch ganz gut Geld, was ja auch irgendwie hoffentlich für eine gewisse Stabilität und Planungssicherheit bei euch sorgt, wenn das da auch bei euch ankommt. Und jetzt frage ich mich trotzdem vor diesem Hintergrund, ist es denn ein Gefühl von Sicherheit, das dich bei der Arbeit begleitet, oder bleibt diese Sorge, dass man eigentlich weiß, so eine Regierung, ob jetzt in Österreich oder in Deutschland oder sonst wo, neigt dazu, eher mal bei Kulturwissenschaften und Co. einzusparen, als bei Sachen wie Chemie, Physik oder so?
Also es ist, ich glaube, wenn damit wir uns keine Sorgen machen müssten, müsste man wesentlich höhere Studienbeiträge einheben. Wir decken ja gerade mal das, was wir, also das ist jetzt keine gewinnbringende Sache oder so, sondern man deckt halt die laufenden Kosten. Also wenn man auf Privatunis zum Beispiel schaut und sich dort einmal die Studiengebühren, da zahlst du im Semester das, was wir fürs Studium verlangen. Ja. Da schaut es natürlich schon wieder ganz anders aus. Das sind dann wirklich die, weiß nicht, die Elite-Uni, wo nur noch Elite-Leute hingehen können, sage ich einmal. Und so gesehen, also wir merken natürlich schon, also wir merken vor allen Dingen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn Leute sich grundsätzlich Studiengänge jetzt überhaupt nicht leisten können, wollen. Also das merkt man, und dann hat man natürlich auch wieder gewisse Unstabilität, weil wir natürlich dann auch Studienplätze dann vollkriegen möchten und vielleicht auch ein bisschen bangen müssen bis zum Schluss, ob sich ein Start ausgeht oder nicht. Natürlich ist meine Stelle, also sage ich einmal, ganz gut gesichert, was halt, wo ich halt auch lange da hingearbeitet habe. Bin ja schon seit 2014 angestellt an der Uni. Aber ich glaube, zurücklehnen, das können wir auch nicht. Ja, also wir finanzieren uns ja auch ganz stark über Forschungsprojekte. Also wir brauchen neue Forschungsprojekte. Wir sind ein kleines, feines Team, was aber natürlich auch was kostet. Und das ist auch nicht anders wie auf anderen ja. Universitäten, beziehungsweise auch, ich vergleiche uns manchmal wie so ein kleines Start-up.
Ja.
Weil
ja.
man muss einfach auch selbst ganz viel reinstecken und man muss auch mit Herzblut dabei sein,
ja.
damit man dann auch wirklich das weiterbringt. Ja.
Aber das freut mich schon mal zu hören, dass das ist das, was ich so raushöre, die Arbeit nicht beherrscht wird von der Angst im Nacken, nicht zu wissen, was nächste Woche ist.
Na, das Gott sei Dank
ja,
nicht.
Gott sei
das
Dank.
Nicht, nein. Ja, ja. Vielleicht, ja, dann kann ja in Jahresschritten denken.
Ja, bitte nicht. Also, ja, sehr gut. Da können wir mal zu den noch etwas schöneren Themen, nämlich diesen Projekten kommen. Das war ja schon wieder was, wo ich vom Stuhl fast gefallen bin, diesmal auf die gute Art und Weise, weil ich bin auf der Uni-Seite, der Name ich jetzt nicht mehr aussprechen werde, auf deine Projektübersicht gegangen. Und ich finde, das ist immer ein tolles, also ein schöner Hinweis darauf, wie umtriebig jemand ist. Ich musste nämlich einmal auf den Button mehr laden klicken, um wirklich alle Projekte von dir sehen zu können.
Ja.
Und das ist schon mal ja eine Auszeichnung für sich. Also da kommen seit, ihr habt es gesehen, seit 2016 oder was, eine ganze Menge Dinge zusammen.
Mhm.
Ich bin jetzt hin und her gerissen. Ich würde zum einen dich natürlich super gerne fragen, welches dieser vielen, vielen Projekte ist dir ganz besonders im Kopf geblieben? Aber ich habe auf der anderen Seite auch eines entdeckt, das mir ins Auge sprang und vielleicht fange ich damit mal an. Und zwar spreche ich auch von einem aktuellen, jetzt bald auslaufenden, also nicht auslaufenden, bald beendeten Projekt, nämlich Cos Tech Play. Ein Projekt, das im Grunde Cosplay an die Schule bringen will. Ich zitiere mal von der offiziellen Projektbeschreibung für die Leute da draußen. Achtung. Also, Cos Tech Play bringt Cosplay an Schulen mit dem Ziel, ein innovatives, fächerübergreifendes Unterrichtskonzept zu entwickeln, das technisches und textiles Werken, Making und Upcycling verknüpft und Kompetenzen im Bereich Kreativität, Technik, Problemlösung, Kommunikation, Sprach- und Ausdrucksfähigkeit fördert. Ein gendersensibler und inklusiver Ansatz soll zudem einen Beitrag im Bereich Body Positivity und dem Aufbrechen von Genderstereotypen leisten. Also erstmal fantastisch und gleichzeitig die Frage, wie sieht das aus? Also geht ihr dann wirklich an die Schule und sagt, hallo, lasst uns mal.
Ich bin jetzt sehr
hier
froh, dass du dieses Projekt ausgesucht
Ach,
hast.
Ach toll.
Weil da könnte man jetzt noch eine Podcast-Folge dazu machen.
Ja, sehr gut. Aber wir haben ja schon eine, wir sind ja mittendrin.
Ja, noch eine ganze zu dem Projekt.
Ja, sehr gut.
Also das ist schon wunderbar, die Projektbeschreibung vorgelesen. Das ist ein FFG-Talente-Projekt.
Was heißt das?
FFG-Talente, das ist eine Förderschiene von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG. Und da geht es auch wirklich darum, dass man etwas entwickelt, was Schulen zugutekommt und wo man auch SchülerInnen ganz stark einbindet. Und da haben wir mittlerweile auch schon gute Erfahrungen mit anderen Projekten von dieser Förderschiene. Und das sind eigentlich immer so ein bisschen meine Lieblingsprojekte, weil es da wirklich sehr, sehr stark ans Praktische geht und ich auch selbst sehr viel in Schulen dann auch unterwegs sein kann. Und da ging es eben darum, oder geht's darum, richtig gesehen, es läuft jetzt aus, aber wir sind noch mittendrin.
Oh, ganz kurz, also, das Tastaturtippen hört man auch. Das Hörbuch gewinnt an Qualität, aber ich würde dich fast einladen, die Tastatur auszustöpseln.
Ja. Na, ich habe jetzt nur ganz kurz die Projektwebseite geöffnet, damit ich jetzt nicht die falsche URL durchgebe.
Gibt bis 31. August, das kann ich dir verraten, das habe ich auch geschrieben.
Und die URL, also wenn man darüber nachlesen, ist costtechplay.at. Ich habe jetzt nämlich geschaut, ob es mit Bindestrich ist. Oder nicht, also nicht, dass ich das jetzt, aber costtechplay.at. Und wir haben eben auch Forschungspartner. Eines ist Othello und der SFK. Das SFK ist eine Tischlerei tatsächlich.
Ach.
Und Othello, die machen ganz, ganz viel auch im Making-Bereich und arbeiten viel mit Schulen und so weiter. Geben ganz tolle Workshop-Programme, entwickeln die und so weiter. Kann man sich ja auch alles durchlesen. Und bei dem Projekt ist es tatsächlich so, entsteht ein Unterrichtskonzept, was wir entwickeln, auch gemeinsam oder entwickelt haben. Das ist ja schon fertig und ist schon erprobt und eben auch mit professionellen Cosplayerinnen. Also wir haben die auch eingebunden und es ist natürlich begleitet mit einem Forschungsprozess, also wo wir am Anfang natürlich die Lehrpersonen gefragt haben, Mama Kinder gefragt, was haltet ihr eigentlich von Cosplay, wisst ihr eigentlich, was Cosplay ist? Die Kleinen wissen das nicht, die Volksschulkinder, je älter die Kinder werden, desto eher ist es auch bekannt. Und dann ging es darum, dass wir als Team überhaupt einmal schauen, was gibt es denn für Techniken im Cosplay, die sich dann auch eignen würden für den Schulunterricht. Und da war dann auch ganz zentral zum Beispiel die Bearbeitung von EVA-Foam, was sehr viele Cosplayer, ich weiß nicht, ob du cosplayst.
Aber, tatsächlich nicht, aber ich gucke begeistert von außen drauf. Ich kann sowohl nicht rechnen, als auch handwerklich Dinge zusammenbauen, deswegen, ich bin da Zuschauer.
Genau, ja, und das ist eben, EVA-Foam war da zum Beispiel ein Material, was sehr beliebt ist auch nach wie vor im Cosplay, und da haben wir uns überhaupt einmal selber als Team auseinandersetzen müssen, mal geschaut, wie funktioniert das und so weiter, haben uns da auch einführen lassen von den Cosplayerinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt als Team eine im Team hatten wir von Othello, die mit Cosplay schon viel gemacht hat, aber ich zum Beispiel nicht, also ich bin auch eher die begeisterte Zuschauerin, und da geht es einmal darum, sich halt überhaupt selber da reinzufinden, und dann haben wir ein Unterrichtskonzept entworfen, das kann man sich eben auf costechplay.at alles anschauen, was wir da getan haben, und es sollte auch relativ bald, beziehungsweise das muss ich jetzt nachschauen, weil ich ja gerade nicht so
31.
Muss ich schauen, ja, ob das Unterrichtskonzept schon online ist. Ich glaube nämlich nicht.
Das können wir ja nachreichen. Das sind ja Informationen, das kann man ja alles sagen.
Oh ja, doch. Muss sagen, Simon Wimmer, der das gerade in meiner Abwesenheit leitet.
Die ehrliche Überraschung
gemacht,
in der Stimme.
Ja. Ja. Und da eben Cosplay im Unterricht, das sind Cosplay-Lernimpulse, ist das,
ja.
Kann man das alles nachlesen, was wir da entwickelt haben. Und da eben bei solchen Projekten bin ich tatsächlich selber in den Schulen, mache Workshops mit den Jugendlichen und Befragungen und so weiter. Und ich genieße das natürlich, weil es ist ja oft so in der Forschung, man ist halt dann, man ist dann oft weit weg oder will halt dann auch nicht so von oben herab dann im Endeffekt dann über die Zielgruppe irgendwas sprechen oder halt dann annehmen. Und so ist halt viel schöner, dann eigentlich wirklich direkt mit den Schülerinnen zu sprechen. Und da haben wir wirklich auch tatsächlich festgestellt, dass wir mit dem Cosplay-Thema, also zwar nicht alle erreichen, aber viele, und viele auch begeistern können. Und auch Kinder und Jugendliche begeistern können, die vielleicht im Unterricht sonst nicht so involviert waren. Also da gibt's auch schöne Anekdoten dazu.
Was mich da auch so interessiert ist, wie die Schulen eigentlich damit umgegangen sind, weil vielleicht ist mein Bild von Schulen falsch, aber ich kann natürlich jetzt auch nur auf die Schulerfahrung in Deutschland zurückgreifen, aber mir fällt es hier schwer, mir vorzustellen, dass so viele Schulen jetzt sagen würden, okay, richtig toll, da haben wir auch keine Vorurteile, ab geht's. War das schwierig, da an Partner ranzukommen?
Na, tatsächlich, also wir hatten zum Beispiel in der gleichen Programmschiene vorher ein Projekt, nannte sich Stream IT, also gibt es auch noch Stream-IT-Talente.at, jetzt tippe ich nicht, um zu schauen, ob das stimmt.
Gott sei Dank.
Da ging es um die Produktion von Let's Play-Videos in der Schule. Da war es schon so ein bisschen, dass die Leute da, also die Pädagoginnen dann noch eher so ein bisschen skeptischer bei Cosplay, interessanterweise, wenn man denen einmal erklärt hat, was Cosplay ist und was wir da so vorhaben. Es waren sehr viele Feuer und Flamme. Diese Projekte laufen so ab, dass man mit Partnerschulen, also wir haben 5 Partnerschulen, die man schon bei dem Projektantrag schreiben quasi einbindet. Die haben wir da relativ schnell zusammen gehabt. Und dann aber sind noch 10 Kooperationsschulen, die quasi auch eine Förderung bekommen, um selbstständig quasi zu dem Thema ein Projekt umzusetzen. Das finde ich nämlich wirklich super bei der Förderung, dass man das auch noch weiter streuen kann sozusagen. Da haben wir bei Cosplay irrsinnig schnell diese Plätze vergeben. Also weil einfach man hat wirklich gemerkt, dass das sehr schlüssig für die Pädagoginnen war. Wobei ich muss sagen, der Aufwand ist schon teilweise enorm, also ja, den man da reinsteckt. Also es ist, das ist jetzt dann eh bei den Lernimpulsen kommt das dann eh auch so ein bisschen raus, dass man natürlich auch kleiner, also man kann einfach mal ein fiktives Social Media Profil von einer Cosplayerin gestalten. Ja, das kann man zum Beispiel, es wäre auch eine Unterrichtsidee, die aber jetzt nichts mit Crafting oder so zu tun hat, weil das dann oft jetzt nicht unbedingt Zeit hat. Aber um was es eigentlich geht, zum Beispiel bei Cosplay und bei StreamIT oder bei anderen, bei der eSport Schulliga zum Beispiel auch, was wir durchgeführt haben, es geht darum, auch eine Aktivität oder eine Praktik, die man aus der Gaming-Kultur, aus der Jugendkultur kennt, in den Schulunterricht zu holen und dann eben zu schauen, okay, wie lassen sich da, also wie SchülerInnen eben durch diese Praktik speziell motivieren und dann eben auch, wo kann man anknüpfen, auch im Curriculum, wie kann man eben bestimmte Lernziele eben darüber erreichen, indem man die Schülerinnen einbindet. Und das funktioniert sehr gut. Und jetzt sage ich auch etwas, was auch noch nicht so viele Leute wissen. Oh. Endlich mache ich nämlich wirklich meine Dissertation. Oh. und die geht nämlich wirklich genau um das Thema. Also da geht's wirklich um die Integration von Gaming Culture Practices im Schulunterricht.
Und da war das ja ein Volltreffer jetzt mit meiner Auswahl des Projekts.
Ja, eben genau, ja, weil das ist nämlich auch, da werden natürlich die ganzen Learnings auch einfließen in meine Dissertation, wobei ich eine ganz neue Studie machen werde. Und da habe ich auch, das wissen wirklich noch gar keine Leute offiziell, aber kann man ja jetzt schon davon sprechen, habe ich eine Förderung erhalten, um meine Dissertation zu machen.
Ich beglückwünsche von Herzen. Das ist ja großartig, aufregend. Und jetzt stell ich direkt die Frage, die immer alle hassen in dieser Position, aber du kommst nicht drum rum. Gibt es einen Abgabehorizont für die Diss?
Ja, ich habe dann 3 Jahre Zeit für meine Dissertation, aber darf 30 Stunden von meinen quasi 30 Stunden, Wochenstunden für die Dissertation arbeiten, was ein Traum ist.
Also das bedeutet wirklich, 2028 dann?
Ja.
Da würde ich dann nochmal eine Einladung aussprechen. Können wir schon mal einen Pinner reinmachen in die Wand?
Genau, ich stelle da mal eine Erinnerung, genau. Und wenn ich dann noch nicht fertig bin und verlängern musste oder so, dann eieiei.
Das ist okay, gut Ding, wir weiter.
Ja, na, aber das ist wirklich so, das ist eben so meine Leidenschaft jetzt eben von den letzten Jahren, jetzt ein bisschen weg von dem, also nicht weg, ich meine, es ist nach wie vor wunderbar, Game-Based Learning ansetzen, wo es darum geht, eben Spiele tatsächlich im Unterricht einzusetzen und über Spielen zu lernen. Aber da geht es mir eher um über Gaming-Kulturpraktiken zu lernen und die SchülerInnen eben zu motivieren und so weiter. Und da gibt es eben noch nicht so viel Forschung zu dem Bereich. Also es gibt einzelne Praxisprojekte, aber nicht sehr viel, auch international nicht viel.
Ja.
Und da kann man noch sehr viel forschen und tun, was ich jetzt ab nächsten Jahr sehr intensiv machen werde.
Das ist ganz spannend, weil das berührt auch im Grunde meine letzte Frage an dich. Und zwar, ich habe mir bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch gedacht, wow, diese Person macht so viele Dinge, so viele Projekte, auch thematisch teilweise so unterschiedlich gelagert. Gibt's da womöglich, jetzt auch von dem Diss-Thema mal abgesehen, trotzdem noch da draußen einen großen weißen Wal, dem du so nachjagst, wo du im Hinterkopf hast, Mensch, das wäre mal ein Thema oder das wäre mal ein Forschungsansatz oder das wäre mal ein Spiel, mit dem ich mich gerne näher auch mit meinem Beruf zusammen auseinandersetzen wollen würde. Gibt's da was?
Ist schwierig zu beantworten. Also es gibt sicher immer wieder Sachen, wo man sagt, okay, da hätte man wirklich sehr gerne mal was gemacht. Zum Beispiel wollte ich meine Dissertation einmal, also das hat mich persönlich total interessiert, aber es war nicht so ganz dissertationstauglich jetzt an der Uni Wien, wo ich es mache. Ich wollte analysieren, sämtliche Computerspiele an oder sehr viele Computerspiele anschauen, die Schulen beinhalten und mir anschauen, wie Schulen repräsentiert werden in Computerspielen. Und das ist so, das würde ich irgendwie gerne nach wie vor so als Side-Project machen, aber habe ich ein bisschen angefangen, aber bin ich nicht so richtig reingekommen. Aber das ist etwas, das ist eine Zeitfrage und das funktioniert nicht als Side-Project, also sowas. Und dann bin ich auch immer wieder sehr, sehr froh, wenn es dann doch mal wieder ein Projekt ist, wo ich tatsächlich ein Spiel designen darf. Also wir haben ja ein Escape Room zum Beispiel entwickelt an der Uni. Oder eben
eine Tour über den Campus habe ich gesehen.
Ja, genau, das auch. Ja, aber der Escape Room zum Beispiel, das war ein richtig, richtig, richtig cooles Projekt fürs Archiv der Zeitgenossen, oder eben auch bei anderen Projekten ist auch immer wieder so Spielentwicklung drin, oder ein Kartenspiel für ein Mobility, hat Mobility 360 geheißen, ist auch schon länger her. Und da freue ich mich immer, wenn ich wirklich wirklich ins Spiel designen dann auch kommen kann und so weiter. Das ist aber dann auch eher so, ich mache da schon relativ viel, würde ich sagen, aber meistens sind es dann eher dann so ein Projekt unter vielen, und da wäre es auch mal schön, vielleicht nach der Dissertation so ein großes Game Design Projekt zu haben. Das wäre dann mal so ein weißer Wagen. Man sagt, okay, da kann ich mich dann vielleicht einmal länger für einem Spielkonzept einmal widmen. Natürlich von einer Game Studies Perspektive dann auch wieder aus eingebettet in ein Forschungsprojekt. Aber das wäre auch schon mal ganz, ganz cool, ja.
Also ich muss wirklich sagen, um unser Gespräch zu ziehen, ich habe mich ja so gefreut, über dich und deine Arbeit gestoßen zu sein. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das nehmen wir einfach fürs nächste Gespräch dann zum Anlass. In deinem Beitrag in dem 50 Spiele zentrale Titelbuch, und dann zu entdecken, was du noch alles so machst und gemacht hast und machen wirst. Also nochmal, ich wiederhole mich, ich finde so faszinierend deine Arbeit und deine Forschung, und ich freue mich doll, dich jetzt kennengelernt zu haben, zumindest erstmal online, weil ich jetzt weiß, wohin ich meine Augen richten darf. Und das ist
ja
wirklich
danke,
voller Spannung bin ich da, wirklich.
Auch sehr gefreut.
Toll.
Dass du mich eingeladen hast.
Ich freue mich riesig, wenn du die kommende Woche, also jetzt diese Woche, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es schon vorbei, einen Daumen für mich übrig hast, drück ihn für die Messe, dass ich nicht verloren gehe.
Na, ganz sicher.
Ich drücke zurück.
Ja, ich werde dann wieder mit FOMO die Social Media.
Oh nein, sehr gut. Ja. Ja, toll. Du, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, viel Erfolg weiter in der Zukunft. Ich beobachte vom Seiten aus alles weiter und melde mich dann spätestens 2028 zur Besprechung.
Ja, sehr gut. Ja, dann genau, habe ich noch mehr Pressure.
Ja, sehr gut.
Find ich gut.
Los. Okay, ich wink dir zu. Vielen Dank.
Ja, gut. Tschüss.
So, wenn das mal kein hochsympathisches Gespräch war, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ihr habt das sehr genossen und ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so ist, möchte ich gerne euch nochmal ermutigen und ermuntern, Rezensionen dazulassen bei Apple Podcasts, iTunes, Spotify und wo auch immer. Dieser, Alexa und Co. Das ist wahnsinnig toll, hilft nicht nur mir und meinem Ego, sondern vor allem auch dem Podcast, dass er von anderen Menschen entdeckt wird. Außerdem der Hinweis, ganz im Ernst, wenn ihr dieses Programm unterstützen wollt und ganz nebenbei noch eine ganze Reihe von Podcasts freischalten möchtet, dann könnt ihr dem Steady-Link in der Folgenbeschreibung folgen und dann einen Fünfer hinterlassen und anschließend als Gegenleistung den kompletten Steady-Katalog von Okay Cool reingedrückt bekommen. Über 1000 Leute haben sich dafür schon entschieden und sie bereuen es nicht. Ich frage jeden Tag jeden Einzelnen nach. Deswegen saubere Sache. So, also, genießt euren Sonntag, denkt an mich, kannst du ja verraten, obwohl, weiß ich gar nicht, soll ich verraten? Also, ich sitze gerade, also, vielleicht schon in einem Zug, falls ihr die Uhrzeit 17 Uhr, nein, stimmt gar nicht, 18 Uhr seht, dann sitzt ihr in einem Zug. So, und damit, schönen Tag euch.